HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen. Von wegen alte Geschichten. Unter diesem Motto steht das Pfingstprogramm in HR2 Kultur, das sich rund um die Bibel dreht. Und im heutigen Doppelkopf werfen wir mal einen sehr besonderen Blick auf die Bibel. Und dabei ist es bei unserem heutigen Gast vielleicht gar nicht so selbstverständlich, dass die Bibel überhaupt ein größeres Thema ist. Meine Gesprächspartnerin heute im Doppelkopf in HR2 Kultur ist Dr. Tuba Yüksek. Sie ist islamische Theologin, Religionspädagogin, Kulturwissenschaftlerin, Mitarbeiterin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn. Frau Yüksek, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Frau Yüksek, wie kommt es, dass Sie sich als islamische Theologin dann doch ziemlich genau auch mit der hebräischen Bibel und dem Neuen Testament beschäftigen?
Wir verfolgen am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften folgende Methodologie, und zwar nehmen wir den religiös anderen sehr ernst in unseren theologischen Gesprächen, in unseren theologischen Dialogen. Und das bedeutet auch, dass wir die heiligen Texte des anderen eben auch sehr ernst nehmen. Und dann kommt es auch dazu, dass wir eben dann ganz intensiv in unseren heiligen Schriften arbeiten. Und für mich bedeutet das dann die gesamte Bibel an sich, also das Alte Testament und das Neue Testament. Vor allem, wenn man dann den Koran diachron lesen möchte, also vor dem Entstehungshintergrund, vor dem historischen und kulturellen Entstehungshintergrund des Koran, dann spielt die Bibel im Gesamten eine sehr wichtige Rolle.
Über das Zentrum für Komparative Theologie, an dem Sie arbeiten, werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer sprechen. Aber Sie haben gerade diese drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, schon genannt, die drei monotheistischen Religionen, die ja auch in der etwa gleichen Weltregion entstanden sind. Wie viele Gemeinsamkeiten sehen Sie denn da zwischen den drei?
Oh, das ist eine sehr große Frage. Ja. Die kann man so auf die Schnelle gar nicht beantworten. Aber was wir beantworten können, ist, dass, ja, angefangen mit dem Gottesbild oder der Textwerdung auch der Heiligen Schriften oder wenn wir über Propheten sprechen beispielsweise, dann können wir ganz schnell Differenzen finden, aber auch Gemeinsamkeiten. Bei uns geht es vielmehr darum, dass wir nicht einfach den Islam mit dem Judentum vergleichen oder das Judentum mit dem Christentum, sondern in der komparativen Theologie, und bei uns am Zentrum, arbeiten wir ganz konkret mit theologischen Fragen, eine ganz konkrete Fragestellung, mit der wir dann mit dem jeweiligen religiös anderen ins Gespräch gehen.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für so eine Fragestellung?
Genau, also eine Fragestellung, und das ist ja eigentlich so ein neuralgischer Punkt zwischen Christentum und Islam oder im Dialog zwischen dem Christentum und Islam, ist immer das Gottesbild. Wie denke ich eigentlich Gott? Und dann habe ich auf der einen Seite den trinitarisch gedachten Gott, der immer noch ein Gott ist, und auf muslimischer Seite eben den ganz transzendenten, als Einheit gedachten Gott. Und da geht es eben darum, dass ich einen ganz konkreten Gesprächspartner auf meiner christlichen Seite habe und ich als Muslimin dann uns dann über dieses Gottesbild dann auseinandersetzen. Und das ist das Fundamentale. Ich begegne dem anderen erstmal vorurteilsfrei, das versuche ich zumindest, und habe eine Einstellung, dass ich den anderen auch verstehen kann und möchte, und schaue, was dieses christliche Gottesbild denn doch für mein eigenes Gottesbild mir sagt. Mhm. Und aus diesem Gespräch komme ich eigentlich immer sehr verändert heraus.
Wir können dann nochmal da auch auf ein Beispiel gucken. Diese drei Religionen werden ja auch immer als die sogenannten abrahamitischen Religionen bezeichnet, weil der Stammvater Abraham für alle drei eine ganz zentrale Figur ist. Vielleicht können wir dem mal so ein bisschen nachgehen. Also wo sind Gemeinsamkeiten im Verständnis von Abraham, auch Geschichten, die gemeinsam überliefert werden in der hebräischen Bibel, im Koran, und wo sind die Differenzen?
Also Abraham wird immer wieder im Koran vor allem als ein Hanif genannt. Und Hanif bedeutet arabisch als ein Gottsucher, als ein Gottgläubiger, der keiner, sage ich jetzt mal, irgendwie Religion an sich, also davon können wir ja gar nicht sprechen in diesem Jahrhundert, der an eine Macht, an eine transzendente Macht sozusagen glaubt. Da sind wir uns schon mal alle einig. Und Abraham ist in allen drei Traditionen als eigentlich die prophetische Figur, die sehr stark hervortritt als der einen sehr starken Gottesglauben hat, Gottesvertrauen hat. Da ist schon mal eine sehr wichtige Gemeinsamkeit. Und dann unterscheiden sich eigentlich die Wege. Also über Sarah und den Sohn Isaak verläuft dann eigentlich sozusagen das Jüdische, das Christliche. und über den Strang dann Hagar und Abraham dann eben das Muslimische. Mhm. Mit dem Sohn Ismail, richtig. Mhm. Also wir müssen uns vor Augen führen, im 7. Jahrhundert entsteht ein Buch, der Koran, der eben nicht immer vollständige Geschichten erzählt, weil Gott davon ausgeht, dass Menschen, die sich diese koranischen Offenbarungen anhören, dass sie diese Geschichten auch kennen. Also das ist Erzählgut sozusagen oder es ist im Gedächtnis der Menschen.
Traditionen, die bekannt sind.
Ja, Traditionen, die bekannt sind, die sind im Kollektivgedächtnis dieser Zuhörer eigentlich da. Diese Geschichten sind bekannt. Und deswegen sind auch diese sporadischen vielleicht oder diese rudimentären Erzählungen gegeben. Wobei auch später nach dem Ableben des Propheten auch eben, als sich der Islam auch verbreitet hat in andere Ländereien, hat man sich auch gefragt, also was bedeutet das hier eigentlich? Man kannte diese Erzähltradition auch gar nicht. Und deswegen wurde es umso wichtiger, dass man aus den anderen religiösen Traditionen diese Erzählungen eigentlich mit aufgenommen hat, um den Koran auch besser oder wieder zu verstehen.
Sie haben es gerade schon so ein bisschen geschildert, die Zeit der Entstehung des Islam, des Koran vor allem auch. Wenn man sozusagen nach den drei Gemeinsamkeiten fragt, den Gemeinsamkeiten dieser drei Religionen, dann wird immer gesagt, es sind monotheistische Religionen, es sind die abrahamitischen Religionen oder man sagt die Buchreligion, weil alle drei ein Buch, ein geoffenbartes Buch als ihre Quelle haben. Was bedeutet dieses Stichwort Offenbarung für den Koran?
Offenbarung in Bezug auf den Koran bedeutet erst einmal, dass der Koran das Wort Gottes ist. Also hier wird über sozusagen den Erzengel Gabriel an Mohammed das Wort Gottes offenbart, verkündet. Und Mohammed ist, wenn Sie so mögen, erst einmal der Empfänger dieser Worte Gottes und Verkünder dieser Worte Gottes. Und er ist Erstempfänger und Erstinterpret auch gleichzeitig. Also er verleiht eigentlich, wenn Sie wollen, dem theoretischen Wort Gottes eine praktische Gestaltung. Deswegen sprechen wir auch sehr oft in der islamischen Tradition von dem lebendigen Koran, wenn wir von Mohammed sprechen. Was eben sehr wichtig ist in der islamischen Tradition ist, dass der Koran eben als 1:1 unverändertes, authentisches Wort Gottes verstanden wird. Und das macht eigentlich seine, wenn Sie so wollen, Heiligkeit, sage ich mal, als Offenbarung aus.
Wie würden Sie das im Vergleich zur Bibel, also zum Hebräischen Testament, zum Neuen Testament sehen?
Also in Bezug auf das Neue Testament, und das ist jetzt wirklich eine muslimische Perspektive, gibt es ein klitzekleines Problem, sagen wir es mal so. Also wir verstehen, als Muslime verstehen wir Jesus ja selbst auch als Wort Gottes. Also sein Handeln, sein Tun, sein Sprechen ist das Wort Gottes. So verstehen wir ihn aus dem Koran heraus. Daher haben wir Schwierigkeiten mit den vier Evangelien, weil wir sagen, naja, also die sind geschrieben von anderweitigen Menschen, die zwar inspiriert sind vielleicht durch den Heiligen Geist, aber es ist eben nicht das Wort Gottes, also nicht äquivalent, so wie wir den Koran verstehen. Die Äquivalenz zum Koran wäre Jesus Christus selbst, aus islamischer Perspektive.
Also Jesus als das lebendige Wort Gottes, ähnlich wie Sie es gerade für den Koran
richtig
beschrieben haben.
Richtig. Und wie wir aber die vier Evangelien dennoch verstehen können und worin wir sie würdigen können, dass wir sagen, sie sind eigentlich Zeugen, Zeitzeugen, Schriftzeugen von diesem besonderen Menschen. Und deswegen nehmen wir die vier Evangelien auch in Bezug auf Jesus sehr ernst.
Wenn Sie jetzt, so wie Sie es auch vorhin beschrieben haben, die biblischen Texte immer wieder so als Ergänzung nehmen, wie würden Sie so das Verhältnis von Bibel und Koran beschreiben für sich selbst?
Also beim Wort Ergänzung müssen wir ein bisschen aufpassen, weil dann würden wir sagen, dass der Koran unvollständig wäre an vielen Stellen. Aber das meinen wir ja eigentlich gar nicht, sondern wir verstehen den Koran als einen diskursiven Text, wenn Sie so wollen, als einen Text oder ja, als ein Text, der gewisse Diskurse, die im 7. Jahrhundert vorherrschen, aufnimmt. Und Gott spricht letztendlich auch in der Sprache, die diese Menschen verstehen, also auch in der Gedankenwelt der Spätantike, der Ideen- und Gedankenwelt mit den metaphorischen Bildern, die diese Menschen verstehen. Und weil es ja auch ein Text ist, also ein Redetext eigentlich, so wird der Koran verstanden, ein Vortragstext, lässt er vieles aus, vieles lässt er weg, ne, und gibt neue Perspektiven. Und die Bibel an sich insgesamt ist dann mehr oder weniger eine Bezugsquelle, der ich mich immer wieder bedienen kann und darf und sollte an vielen Stellen meines Erachtens, um den Koran auch besser zu verstehen. Und das ist für mich ein Würdigen insgesamt eigentlich der Bibel an sich, ihn auch wirklich ernst zu nehmen und auch als göttliche Schrift auch ernst zu nehmen.
Sie haben das zu Beginn des Gesprächs schon angedeutet, dass Ihnen sozusagen das Gespräch der Religion in diesem ganzen Ansatz auch sehr wichtig ist. Welche Folgen hat so ein Verständnis von Bibel und Koran auch für das interreligiöse Gespräch aus Ihrer Sicht?
Also wenn sich Menschen erst einmal unvoreingenommen wirklich darauf einlassen, weil wir haben immer wieder die Erfahrung oder machen die Erfahrung, dass Menschen mit sehr vielen Vorurteilen hereingehen. Deswegen bekomme ich auch immer nach Radiosendungen immer wieder so Hassbriefe eigentlich von Menschen, die mir erklären wollen, warum ich den Koran falsch verstanden hätte beispielsweise. Das ist die falsche Einstellung. Die richtige Einstellung wäre erst einmal, dass der andere mir erklärt, wie er seine Heilige Schrift versteht und ich auch. Und wir zu ganz konkreten Themen zusammenkommen und uns anschauen, was haben wir gemeinsam. Und dieses Gemeinsame erst einmal kann verbinden. Und wenn wir etwas Gemeinsames haben, also eine Basis haben, auf die wir uns stützen können, dann können wir auch schauen, was trennt uns eigentlich. Und das ist gut so. Deswegen haben wir auch verschiedene Religionen. Es ist eigentlich eine Bereicherung. Und ich glaube, wenn Menschen in ihrer Tradition auch stehen, dann haben sie eher den Mut, auch klar Differenzen auch aufzuzeigen, aber genauso das Positive und das Gemeinsame zu würdigen. Und das kann eben sehr viel Freundschaft auch schaffen.
Das Nachdenken über die Schriften schafft friedensstiftende Potenziale, auch zwischen den Religionen. Davon ist die Theologin, Philosophin Tuba Işık überzeugt. Sie ist heute Gesprächspartnerin im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir sprechen über ihre spezifische muslimische Sicht auf die Bibel im Pfingstschwerpunktprogramm von HR2. Wie immer, Frau Işık, haben Sie uns im Doppelkopf von HR2 auch Musik mitgebracht. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, da mal drauf zu hören. Was hören wir zuerst? Was haben Sie uns mitgebracht?
Bobby Womack, California Dreaming.
Und warum haben Sie gerade das ausgewählt?
Also ich finde dieses Lied sehr schön, vor allem auch diese Stelle, wo er rumläuft, den Herbst bewundert, also Gott irgendwo zu sehen versucht und dann auch noch in die Kirche geht und dort betet. Das finde ich ganz toll.
Bobby Womack mit seiner Interpretation von California Dreaming. Im Pfingstprogramm von HR2 Kultur hören Sie den Doppelkopf. Von wegen alte Geschichten heißt der Pfingstschwerpunkt rund um die Bibel. Und Gast heute im HR2 Doppelkopf ist Dr. Tuba Işık, Religionspädagogin, Kulturwissenschaftlerin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften an der Universität Paderborn. Frau Işık, wir haben schon ein bisschen über dieses Stichwort komparative Theologie gesprochen, aber nur so andeutungsweise. Jetzt müssen wir noch mal genauer verstehen, worum geht es da eigentlich?
Komparative Theologie ist sozusagen ein neuer Stil, Theologie zu betreiben. Und zwar meint er, dass man das Konfessionelle der eigenen Theologie ins Gespräch bringt mit einem neuen Konfessionellen. Also der Islam als Konfession ins Gespräch bringt mit dem Christentum als Konfession. Es ist sozusagen nicht, ach, wir informieren jetzt mal, ich dich über den Islam und du mich über das Christentum, sondern eine ganz konkrete Frage. Und dann kommen eben Menschen zum Sprechen, die auch dieser Konfession angehören, die aus ihrem Glauben heraus eben auch sprechen und nicht wie ein Religionswissenschaftler beispielsweise so beschreibend und der Islam ist so und das Christentum denkt so, sondern als gläubige Menschen, als Theologen dann miteinander ins Gespräch kommen.
Also eben nicht die Außenperspektive eines Religionskundlers, eines Religionswissenschaftlers, sondern direkt von innen. Warum wählen Sie diesen Zugang?
Der ist authentisch, einmal, und er ist sehr bereichernd in Bezug auf eine neue religiöse Tradition kennenzulernen und dabei sehr viel über das eigene eigentlich auch zu lernen. Das bedeutet, wenn ich mich beispielsweise in ein Gespräch begebe und komparative Theologie besagt eigentlich, ich muss mich, und so sagt der Pionier eigentlich der komparativen Theologie aus den Staaten, James Fredericks, ich muss mich aus meinem Lehnstuhl jetzt mal erheben. Also ich gehe sozusagen aus meiner eigenen Theologie erstmal raus, begebe mich in das andere und versuche, diese zu verstehen. Und manchmal bedarf es auch einen Ritenvollzug, ja, dass ich manchmal in die Messe gehe beispielsweise und mir das anschaue, Abendmahl mal anschaue, wie das funktioniert, um wirklich durch den Vollzug die andere Religion oder die andere religiöse Tradition zu verstehen. Nachdem ich das gemacht habe oder mich in das Gespräch, sagen wir einfach mal auch das theologische Gespräch eingelassen habe, komme ich sozusagen zurück zu meiner eigenen Theologie und ich komme verändert zurück. Und ich habe einen neuen Blick vielleicht auf das, was ich habe. Und das initiiert ganz viele Fragen eigentlich und fordert mich heraus, aus meiner eigenen Tradition heraus auch Antworten zu liefern. Aber es verändert auch mein eigenes. Und das eigene, wir hatten ja über das Gottesbild beispielsweise gesprochen, als ich angefangen habe, über Christologie zu lernen und darüber nachzudenken, nach dem Johannesevangelium Gott als die Liebe beispielsweise kennengelernt habe, hat das mich nochmal verändert und mein Gottesbild und mir die Frage gestellt, wie denkst du eigentlich Gott? Denkst du eigentlich einen stark barmherzig oder lieben Gott? Oder ist dieses Gottesbild doch Gleichgewicht zwischen Barmherzigkeit, Liebe und Richtergott? Ja? Und wie verschiebt sich das dann? Mein Gottesbild hat sich ganz deutlich eigentlich zu einem barmherzigen, lieben Gott eher verschoben. Und auch das Strafen, ne, dass man das aus, beispielsweise aus der Perspektive des liebenden Gottes versteht und vielleicht nicht als Strafe, nicht mehr als Strafe, sondern aus Barmherzigkeit Gottes versteht. Das wäre sozusagen ein Beispiel.
Das Beispiel von dem Lehnstuhl trifft es ja vielleicht ganz gut, weil das ja oft eine Haltung von Religionen, von religiösen Menschen ist zu sagen, ich habe eigentlich alles. Meine Religion ist perfekt, sie ist vollkommen, vollständig. Warum soll man eigentlich dieses Gespräch mit der anderen Religion suchen, wenn es einen tatsächlich so auch in dem Kern, im eigenen Gottesbild in Frage stellen kann auch?
Also wir wissen, dass Religion derzeit auch Ursache für sehr viele Konflikte wird. Und ich finde,
Bis hin zu Kriegen
und Stichwort Pegida beispielsweise. Und ich glaube, dass wenn man über den anderen besser Bescheid weiß, über die andere religiöse Kultur, aber auch Kulturen an sich, wenn man diese besser kennenlernt, dann kann man sehr viele Vorurteile abbauen. Und Menschen, die das eigene nicht sehr gut kennen, stehen auch Fremden erst einmal sehr distanziert gegenüber oder haben Vorurteile. Und ich denke, dass wenn man sich auf diesen Weg wagt und versucht, den anderen besser zu verstehen, dass sehr viele Vorurteile, Konfliktpotenzial auch abgebaut werden kann. Wie gesagt, komparative Theologie ist eine der vielen Offerten, die man machen kann. Für all diejenigen, die sagen, ich möchte nochmal mein eigenes besser profilieren oder stärken oder auch verstehen durch das Gespräch mit dem religiös Anderen.
Also es geht nicht um Relativierung.
Nein.
Man sucht nicht irgendwie sozusagen eine große gemeinsame Weltreligion, sondern sie wollen schon auch das eigene innere Profil auch stärken.
Richtig. Also es geht nicht darum, dass wir so eine Metareligion oder sowas konstruieren, sondern die eigenen Konturen bleiben. Auf die eigene Wahrheit besteht man immer. Weiterhin. Aber ich frage mich, was kann ich eigentlich von dieser Wahrheit des anderen für mich nochmal lernen.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, was Sie genannt haben, Frau Ischig. Wenn Sie sich zum Beispiel mit diesem christlichen Gottesbild eines liebenden Gottes beschäftigen und Sie sagen, mein Gottesbild hat sich auch verändert. Sie haben den Begriff Barmherzigkeit nochmal aufgegriffen, ist ja ein Kern islamischer Begriff. Aber trotzdem kommen dann nicht vielleicht islamische Freunde und sagen, du bist gar keine richtige Muslima mehr.
Das dürfen Muslime gar nicht. Das ist ein sehr modernes Phänomen, dem anderen seinen Glauben abzusprechen. Das kennt die islamische Tradition überhaupt nicht. Jeder, der an Gott und Mohammed als letzten Propheten glaubt, ist ein Muslim. Punkt. Brauchen wir gar nicht drüber weiterreden.
Das ist gut. Vielen Dank für dieses Bild nochmal, für diesen Studiengang Komparative Theologie. Sagen Sie uns noch, wer kommt dahin, um das zu studieren?
Also wir haben sehr viele sowohl muslimische als auch christliche Studenten, die sehr interessiert sind, ihre eigene theologische Tradition kennenzulernen, aber auch eine neue. Und wir haben einen Masterstudiengang in Theologie der Religion und von jedem Semester zu jedem Semester werden das immer mehr Studenten.
Und gehen die dann am Ende in den Beruf des Religionslehrers zum Beispiel?
Einige werden Religionslehrer, ja, aber andere halten sich das noch ganz offen. Also es sind sehr viele Wege, die man gehen kann, sei es jetzt in ein Museum oder in verschiedene NGOs oder ins Ministerium. Also gibt es schon viel,
was man machen könnte. Experten jedenfalls für den Dialog und das Gespräch der Religionen. Wir hören noch einmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und das ist schon sozusagen auch ein dialogisches Element, diese Musik, die Sie mitgebracht haben.
Großer Gott, wir loben dich. Also ich verbinde mit diesem Lied sehr viel, weil ich dieses Kirchenlied immer wieder in den verschiedensten Kirchen, in den verschiedensten Sprachen auf der gesamten Welt schon gehört habe. Und es beinhaltet eben Elemente, religiöse Elemente, die ich als Muslim mitgehen kann. Ja, wir loben deine Werke, das tue ich auch. Also es ist sehr vieles in diesem Lied, was das Verbindende eigentlich nochmal darstellt, christlich-muslimisch.
Großer Gott, wir loben dich, denn wir preisen dein Name.
der Kirchenchoral Großer Gott, wir loben dich. Und den hat uns heute mitgebracht Dr. Tuba Üjik. Sie ist unsere Gesprächspartnerin heute im Doppelkopf in HR2 Kultur im Pfingstprogramm rund um die Bibel. Sprechen wir mit ihr über die Bedeutung der Bibel für die Muslime und die islamische Theologie. Frau Üjik, es gibt ja tatsächlich relativ viele Gemeinsamkeiten, auch zwischen der Bibel, vor allem zwischen der hebräischen Bibel und dem Koran. Bestimmte Personen, einzelne Erzählungen, Themen, die in beiden Büchern vorkommen. Trotzdem springe ich mal ins Neue Testament und greife mal ganz zentral Jesus heraus. Welchen Blick werfen Sie als Muslime auf Jesus?
Als Muslimin gehe ich natürlich erstmal von meiner eigenen heiligen Schrift aus, dem Koran. Und im Koran steht sehr viel über Jesus. Er wird mit vielen unterschiedlichen Dingen attributisiert. Einmal, dass er ein Zeichen Gottes beispielsweise ist. Als Zeichen in dem Sinne, dass er auf Gott verweist. Als Wort Gottes, dass er das Wort Gottes selbst, also die Botschaft Gottes eigentlich, die Offenbarung Gottes selbst verkörpert, er sie repräsentiert, er sie ist, koranisch. Dann wissen wir durch den Koran, dass er durch den, und so spricht der Koran auch, Ruhul Qudus sagt er, dass er durch den Heiligen Geist gestärkt worden sei. Das ist in der Theologie, in der islamischen Theologie, stark erstmal umstritten, was dieser Heilige Geist eigentlich sei. Und durch diese unterschiedlichen Attributisierungen merken wir, die treffen nur auf Jesus. Also kein anderer Prophet wird eigentlich so hervorgehoben und nimmt so eine exzeptionelle Rolle eigentlich ein. Auch nicht Mohammed. Klar, Mohammed wird ja auch angesprochen im Koran. Aber beispielsweise, wenn wir ihn mit Moses vergleichen, Gott sagt zwar, du bist auserwählt für ein Zwiegespräch mit mir und höre, was ich dir jetzt verkünde, offenbare. Und da sehen wir, da ist eine ganz enge Verbindung auch da zwischen Gott und Moses.
Moses auch derjenige, der die Schrift empfängt.
Genau, weil er auch letztendlich Empfänger ist der Heiligen Schrift. Aber bei Jesus ist das nochmal eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Qualität. Eigentlich diese ganz enge Beziehung, die Gott mit Jesus hat, die sehen wir. Auch koranisch. Wir gehen eben nicht so weit, wie Christen das tun. Aber muslimisch können wir sagen, er ist ein ganz besonderer Prophet, er ist ein Offenbarungsempfänger und hat eine ganz besondere Rolle bei Gott und ist ein Vorbild auch letztendlich, weil Jesus auch immer wieder unterstrichen wird als derjenige, der sehr gut zu seiner Mutter war, beispielsweise, die Maria dann nochmal ganz besonders hervorhebt und für uns dann auch nochmal sehr, sehr wichtig macht.
An welcher Stelle würden Sie denn nicht mitgehen, wenn über Jesus nachgedacht wird?
Also koranisch ist eigentlich ganz klar, dass Jesus auf Gott verweist, er über Gott spricht und auch nochmal durch die koranischen Worte, zum Beispiel wird da immer wieder Rab benutzt. Rab bedeutet eigentlich auch wieder Gott, aber hat nochmal eine andere Dimension, nämlich derjenige, der den anderen pflegt und trägt und immer wieder da ist für Anrufungen und Orientierung. Und das ist eben der Punkt, wo ich nicht mitgehe, wo ich eben sage, er ist nicht die Selbstoffenbarung Gottes. Das ist eben genau der Knackpunkt und eigentlich auch immer wieder der Streitpunkt, wenn es im interreligiösen Gespräch um Jesus oder Gott geht. Wir sagen, Jesus hat eine Offenbarung erhalten. Er selbst ist eigentlich die Offenbarung, aber er ist nicht Gott. Er ist also keine sozusagen substanzielle Offenbarung, Selbstoffenbarung Gottes.
Wenn wir einen Christen fragen, der würde ja vor allen Dingen auch sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst im Grunde. Wie würden Sie in so einem Gespräch dann darauf reagieren?
Also was sehr interessant ist koranisch, dass Gott sagt in Bezug auf Jesus und diese Sohnschaftsgeschichte, dass er sagt, Gott würde sich kein Kind nehmen. Also sehr interessant, im Arabischen steht Walad. Es steht nicht Ibn, also nicht das arabische Wort für Sohn, sondern Walad, also Kind. Das wird also dieses Biologische, was wohl möglich im 7. Jahrhundert auch vielleicht auch gedacht worden ist, also von heretischen, vielleicht christlichen Gruppen, die verneint er. Ibn nimmt er nicht und da könnte man jetzt theologisch oder exegetisch eben herangehen und sagen, warum wohl nicht? Meine Position dazu ist, dass Gott eigentlich diese enge Beziehung, die aus dieser Sohnschaft hervorgeht, das ist eigentlich damit gemeint, die kann ich bejahen. Dass ich sage, da ist eine ganz enge Verbindung zwischen Gott und Jesus, wie eben zwischen einem Vater und seinem Sohn. Die kann ich bejahen, diese Beziehung. Aber eben nicht wieder, ne, das ist immer der Knackpunkt oder die Grenze, dass ich sage, nein.
Nicht die göttliche Qualität.
Nicht die göttliche Qualität, nicht die göttliche Natur in Jesu.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Jesus wird immer wieder bezeichnet im Koran als der Sohn Marias. Maria spielt eben auch eine sehr große Rolle im Koran. Wie kommt uns Maria im Koran entgegen?
Die entscheidenden Koran-Kapitel oder Abschnitte sind 3 und 19, Al-Imran und Maryam. Und sehr interessant, im Koran gibt es eben nur einen Frauennamen, auch als Kapitelüberschrift für einen Koran-Abschnitt, und das ist Maria, also Maryam. Und da wird Maria sehr interessanterweise in die Genealogie von Aaron gestellt, als Schwester von Aaron. Und Aaron, der ja eigentlich sowohl islamisch als auch christlich jetzt oder biblisch für den Tempelkult steht, ist sehr interessant, dass Maria genau in diese Tradition gestellt wird, nämlich als diejenige, dann wird sie auch so koranisch charakterisiert, die sich zurückzieht in den Tempel und Gott gedenkt. Also eine ganz gottgläubige Frau, so wird sie auch charakterisiert koranisch. Die sich hütet zu sündigen, Angst hat sie zu sündigen und eigentlich immer dieser Gottesandacht verbunden ist. Und koranisch ist auch ganz klar, so spricht der Koran, mich hat weder ein Mann berührt, noch habe ich einen Mann. Also da wird auch nochmal diese jungfräuliche Geburt nochmal betont und dieses Wundersame an Jesu Geburt, die auch nochmal Maria eigentlich, ihre Besonderheit eigentlich unterstreicht. Also Maria, die durch Gottes Macht, durch Gottes Erlaubnis auch so schwanger werden kann. Das ist die traditionelle Position, auch islamisch.
Gibt es für Sie Differenzen zwischen dem christlichen Verständnis von Maria und dem koranischen?
Eigentlich gar nicht. Maria ist ja letztendlich auch christlich eine sehr besondere Person. Es gibt sogar auf muslimischer Seite Positionen, die besagen, sie könnte sogar eine Prophetin gewesen sein. Das sind sehr alte Stimmen, sage ich mal, theologisch alte Stimmen. Was ich eben verneinen würde, aber das auch eine sehr altchristologische Vorstellung wäre, zu sagen, dass sie Gottes Gebärerin sei. Das würde ich verneinen. Aber ansonsten, als eben als Mutter Jesu, als eine wichtige Frau, würde ich das so mitgehen.
Es ist schon deutlich geworden, dass für Mohammed die Schriften der Juden und der Christen bekannt waren als Traditionsgut, dass er sie sehr wertgeschätzt hat. Aber trotzdem hat man immer den Eindruck, für ihn ist der Koran noch mal einen Schritt weiter. Und es gibt mindestens die Juden und die Christen haben etwas Falsches daraus gemacht. Ist das auch heute noch ein Umgang, der auch dem Gespräch der Religion dann im Wege steht, dass man sagt, ja, ihr als Juden, ihr Christen, ihr habt dann im Grunde doch die Schriften falsch verstanden?
Die klassische Position auf muslimischer Seite ist, dass man sagt, Gott hat ja eine weitere Offenbarungsschrift gesandt, weil ihr an euren Schriften, an euren heiligen Schriften rumgedreht habt.
Genau.
Ihr habt sie verändert, ihr habt sie, an einigen Stellen habt ihr sogar was getilgt. Das ist die klassische Position und ich finde, sie hat ihre Berechtigung. In dem Sinne, dass man irgendwo erklären muss, warum es überhaupt eine dritte, sozusagen weitere monotheistische Religion gab. Auf der anderen Seite würde ich aber das nicht so stark apologetisch eigentlich angehen. Ich würde eher sagen, wir hatten das ja eigentlich in Bezug auf die 4 Evangelien schon gesagt. Also wenn ich auf muslimischer Seite sage, ein heiliges Buch ist deswegen heilig oder authentisch, weil es das Wort Gottes ist, und über die 4 Evangelien kann ich das nicht so sagen, dann ist das für mich eigentlich klar. Das ist aber für mich jetzt nicht ein großer Streitpunkt mit Christen, zu sagen, eure heiligen Schriften sind für mich eben nicht mehr wichtig deswegen. Nein, ich nehme sie sehr ernst, weil ich das eben auch für die Tora genau dasselbe eigentlich sage. Da habt ihr doch eigentlich am Wort Gottes, wenn die Tora auch Wort Gottes ist, wie ich sie verstehe, aber da habt ihr wirklich was verändert durch die Zeit. Textwertung ist eine andere geworden. Da haben wir eben die Unterschiede. Da haben wir Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal.
Ja. Wie geht man dann in das Gespräch miteinander? Denn man muss ja davon ausgehen, dass jeder, der Jude, der Muslim, der Christ, dann seine Schrift aber ganz ernst nimmt. Mir käme es nochmal darauf an, sozusagen, welche Haltung muss ich auch der anderen, der fremden Heiligen Schrift entgegenbringen?
Wir nehmen immer sehr oft die Metapher der Gastfreundschaft. Also wenn ich jemanden bei mir zu Hause als Gast habe, dann versuche ich eigentlich meine Wohnung so ein bisschen vorzubereiten für die Person und auch mich selbst auf diese Person einzustellen. Ich laufe wahrscheinlich nicht so rum, wie ich alleine in meiner Wohnung rumlaufen würde. Oder also, dass ich auf so kleinere Sachen eben Acht gebe, die für den anderen auch wichtig sind.
Und Wertschätzung ausdrücken.
Genau. Er ist mein Gast. Und so gehe ich eigentlich auch im interreligiösen Dialog oder im theologischen Gespräch mit dem anderen um. Ich lasse mich auf seine Position ein, die ich wertschätze und die ich erstmal wichtig nehme. Weil er letztendlich auch sich auf eine religiöse Tradition zurückberuft, dessen Urquelle ja dieselbe ist. Das sind Traditionen, die sich über die Zeit auch entwickelt haben, die ihre Berechtigung haben. Und wenn wir sozusagen in der Tradition von Gadamer stehen würden, das, was eigentlich wesentlich ist, das übersteht auch die Jahrhunderte. Das ist eben die Tradition, die besteht. Und die nehme ich ernst.
In der Haltung der Gastfreundschaft über die biblischen und heiligen Schriften, die Texte der heiligen Schriften sprechen. Tuba Ijik ist heute Gast im HR2 Doppelkopf. Und wir nehmen uns nochmal Zeit für Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Diesmal kein Kirchenchoral, sondern aus einer anderen Weltreligion und einer anderen Region auch.
Genau, jetzt haben wir ein Lied von Mahel Zain und Paradise heißt das Lied. Es passt zwar jetzt nicht zu unserem Thema an sich, aber Paradies ist ja doch etwas Wesentliches für alle drei monotheistischen Religionen, also ein sozusagen Jenseits. Und wie dieses Paradise nun aussehen mag, ist ja jedem selbst überlassen, wie er sich das vorstellen möchte.
Also Maher Zain, libanesischer Musiker, lebt heute in Schweden. Der Singer-Songwriter ist ja einer der größten Stars in der modernen islamischen Musik. Von seinem Album Forgive Me, erschienen 2012, jetzt also der Titel Paradise.
First met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me, knowing that this is our reward.
Einen islamischen Blick auf die Bibel werfen wir heute im Pfingstprogramm von HR2 Kultur in der Sendung Doppelkopf mit unserem heutigen Gast, Dr. Tuba Ijik, islamische Theologin, Kulturwissenschaftlerin, Religionspädagogin, Mitarbeiterin am Zentrum für Komparative Theologie an der Universität Paderborn. Frau Ijik, als Religionspädagogin regen Sie an, dass christliche Kinder und muslimische Kinder sich treffen, um auch sich über ihren jeweiligen Glauben auszutauschen, in der Art, wie Sie es schon so ein bisschen beschrieben haben. Wie kann ich mir das vorstellen, gerade bei Kindern?
Wir sprechen von kooperativ-konfessionellem Religionsunterricht. Wenn wir daran denken, muslimische und christliche Kinder im Religionsunterricht zusammenzubringen, und das bedarf dann auch, dass die jeweiligen Religionslehrer, die authentischen Religionslehrer, dann auch an diesem Unterricht teilnehmen und dass diesen Unterricht auch leiten. Und angedacht ist, dass man zu verschiedenen Unterrichtseinheiten, zu Themen, diese Kinder zusammenbringt. Und das bedarf aber erst einmal sehr vieler Vorbereitung. Und meines Erachtens bietet sich vielleicht die Grundschule so ab der 4. Klasse dafür schon an oder Sekundarstufe 1, wenn Kinder schon ein gewisses religiöses Standbein eigentlich mitbringen.
Also von ihrem eigenen Glauben.
Von ihrem eigenen Glauben ein kleines Profil vielleicht schon mitbringen, ein religiöses Profil schon mitbringen, was sie sozusagen ins Gespräch mit einfließen lassen.
Ja, was könnten das so für Themen sein, zu denen die sich dann verabreden?
Also in der Schule bieten sich eigentlich Prophetengeschichten sehr gut an. Dann könnte man sich vielleicht mal die Noah-Geschichte mal gemeinsam anschauen. Und die Idee, die ich beispielsweise hätte für Noah, wäre, dass man die Heiligen Schriften sich gemeinsam anschaut.
Tatsächlich. Also die christlichen Kinder kommen mit ihrer Bibel, der Geschichte von Noah, der Arche Noah. Und die muslimischen Kinder würden den Koran mitbringen und man würde gegenseitig gucken, welche Geschichte erzählt unsere Schrift.
Richtig, weil Noah auch eine in sich geschlossene Geschichte auch koranisch ist. Das haben wir ja nicht immer. Die Josefsgeschichte beispielsweise ist auch so. Dann könnte man vielleicht erstmal die christlichen Schüler ihre Noah-Version erzählen oder vorlesen lassen. Und man unterhält sich vielleicht über die erst einmal. Und auf muslimischer Seite könnte man das dann auch machen. Und man könnte gucken, sag mal, gibt es da eigentlich Differenzen? Und sich dann überlegen, warum gibt es da eigentlich Differenz? Wobei ich dazu sagen muss, dass das schon ein sehr hohes Reflexionspotenzial eigentlich schon bedarf. Und da haben unsere Studenten manchmal sogar schon Schwierigkeiten. Also da darf man Schüler auch nicht zu überfordern. Also ich glaube allein schon, dass man wahrnimmt, auf muslimischer wie auch auf christlicher Seite, wow, diese Geschichte gibt es sowohl bei dir als auch bei mir, ist schon mal ein Wert, ist schon mal ein Erkenntniswert.
Gäbe es denn Unterschiede tatsächlich da zu entdecken, die wichtig, bedeutsam sind?
Also einer wäre, und dann könnte man eben theologisch darüber nachdenken, und Kinder können auch theologisieren, zu sagen, warum wird eigentlich der Sohn auf muslimischer Seite in der koranischen Erzählung, der ist nicht mit an Bord. Biblischer schon. Jetzt die Frage, warum nicht? Und dann könnte man dem mal nachgehen beispielsweise. Und der Koran gibt darauf schon Antworten.
Nämlich? In dem Fall?
Er ist ungläubig.
Ah ja.
Also er folgt eigentlich der Botschaft seines Vaters nicht und Noah betet aber trotzdem und sagt, komm mit aufs Schiff und da kommt eine Offenbarung und da sagt Gott, nein, er ist ungläubig. Also darfst du auch nicht mal für ihn beten, dass er, oder bitten, du darfst ihn gar nicht bitten, dass er mit aufs Schiff kommt. Und er wird dann mit der Flut, mit der Sintflut sozusagen, stirbt er eigentlich, der Sohn.
Was wäre für Sie das Ziel, wenn Kinder so auch im Gespräch sind über die verschiedenen Religionen?
Also erst einmal, dass Kinder lernen, den anderen in seiner religiösen Tradition wahrzunehmen und zu würdigen. Das ist, glaube ich, heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch dass Kinder mit einer gewissen religiösen Prägung kommen, ist sowohl muslimisch als auch christlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Einmal nochmal, um das eigene, was sie wahrscheinlich aus der Familie so ein bisschen kennen, nochmal zu stärken. Und das andere auch, den anderen als religiösen, ernsten Partner auch wahrzunehmen. Also nicht als oh, der Ungläubige, da müssen wir endlich mal wegkommen von diesen Charakterisierungen, sondern zu sagen, der hat eine heilige Schrift, der ist ein religiöser Mensch und ich kann was von ihm lernen. Also dass Kinder erst einmal auf diese Ebene kommen und ob sie dann nochmal weiter reflektieren und sich fragen, warum erzählt eigentlich Gott in unserer Schrift die Geschichte an der Stelle anders? Das ist nochmal eine andere Frage. Also das ist schon viel weiter gedacht. Allein, dass Kinder sich erstmal auf Augenhöhe begegnen und den anderen wertschätzen, ich glaube, das ist schon mal ein wichtiges Gut.
Nicht nur für Kinder ist dieses Gespräch wichtig, auch für große Leute, für die Erwachsene. Es gibt diese Methode, die kommt, wenn ich es richtig weiß, aus England, Scriptural Reasoning. Ist das etwas Vergleichbares?
Richtig, das ist etwas Vergleichbares. Es ist, dass zum Beispiel, wenn ich den koranischen Text lesen möchte, wird jemand, der nicht Muslim ist, eingeladen, mit mir gemeinsam eine heilige Schrift zu lesen. Und derjenige, der dieser Tradition angehört, darf erstmal kein Vorwissen voraussetzen und auch kein Input sozusagen geben, sondern es geht beim Scriptural Reasoning darum, dass der religiös Fremde meine heilige Schrift liest und versucht zu interpretieren. Und diese neuen Interpretationen, die können für mich nochmal ganz neue Perspektiven öffnen. Und es geht nicht darum dann, dass ich als Experte da sitze und sage, nö, das ist falsch und das ist richtig, ja, das kennt die Interpretationstradition im Islam. Nein, darum geht es gar nicht, sondern zu sagen, oh, interessant. So könnte man den Text hier an dieser Stelle auch lesen. Und das eröffnet für mich nochmal ein Deutungsreichtum, nochmal eine Vielfalt. Und ich wertschätze den anderen auf gleiche Augenhöhe und räume ihm eben diese Gleichwertigkeit und Vollwertigkeit ein, meinen heiligen Text auch mal zu interpretieren.
Der fremde Blick, der den eigenen Blick auf den eigenen heiligen Text nochmal erweitert. Vielen Dank, Dr. Tuba Ijik vom Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaft an der Universität Paderborn, für das Gespräch heute »Ein muslimischer Blick auf die Bibel«. Zum Schluss hören wir nochmal Musik, Frau Ijik, die Sie uns mitgebracht haben. Das ist, wenn ich es auch weiß, sozusagen ein interkulturelles Projekt wieder.
Ja, richtig. Also inspiriert durch das Musikprojekt Trimo bin ich auf dieses Lied gekommen. Ein Lied, das im andalusischen Spanien sozusagen entstanden ist. Also aus diesem harmonischen Miteinander zwischen insbesondere Juden und Muslimen. Und deswegen habe ich dieses Lied auch gewählt.
Los Caminos de Circechi heißt dieser Titel, sephardische Musik zwischen Orient und Okzident. Vielen Dank, Dr. Tuba Ijik, dass Sie heute bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast waren.
Ich danke Ihnen auch.
Los Caminos de Circechi.